Starten wir die heutige Folge doch mal mit einer Quizfrage für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Können Sie mir eigentlich sagen, wie viel Kilo so ein Nashorn jeden Tag zu sich nimmt, wenn es frisst? Gute Frage. Wenn Sie die Antwort nicht wissen, sind Sie bei uns genau richtig. Denn wir haben uns mit Hanna Ascherfeld verabredet und werden uns die Nashörner in der Zoom-Erlebniswelt heute etwas genauer anschauen. Herzlich willkommen zu Rangezoomt, Ihrer Podcast-Reihe mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und heute geht's mal ein bisschen um die Nashörner. Aber da die bekanntlicherweise nicht mit uns reden, haben wir uns natürlich eine Expertin dazu geholt. Hanna Ascherfeld ist bei uns. Hallo Hanna, schön, dass du die Zeit hast.
Hallo, freut mich.
Hanna, bist du diejenige, die auf die Bande dann aufpassen darf und diese ein bisschen betreut, oder?
Unter anderem, ja. Also ich bin natürlich nicht die Einzige in meinem Team, aber ich mache mit beim Nashorntraining und ja.
Genau, das wollen wir uns ein bisschen genauer mal angucken. Also Nashorn, ich habe jetzt bewusst erstmal nur diesen Allgemeinbegriff benutzt, aber am Ende leben in der Zoom-Erlebniswelt Afrika drei südliche Breitmaulnashörner, so heißen die nämlich richtig, ne?
Genau. Und das hat den Hintergrund, dass, wie der Name schon sagt, sie ein sehr breites Maul haben und eben im südlichen Bereich Afrikas vorkommen. Und ja, eben in Lebensräumen, wie wir hier auch versuchen nachzubilden, eben in großen Graslandschaften, Grassteppen, und diese großen Flächen benötigen sie eben auch zum Grasen.
Ja. Breitmaulnashorn, gehen wir da nochmal drauf ein. Du hast gerade gesagt, breites Maul. Gibt es aber noch so andere Charakteristika, wo man jetzt sagen kann, das macht die schon irgendwie besonders?
Ja, besonders ist auf jeden Fall, dass das Maul eben groß und breit ist und sie sehr große, gerade Lippen haben. Ja. Dabei haben sie eine kantige Verhornung auf den Lippen, die ihnen beim Grasen eben hilft. Das ist auch ganz wichtig, weil sie keine Schneide- oder Eckzähne haben und dementsprechend halt einen anderen Weg brauchten, um das Gras gut abzubekommen.
Ah, okay. Also hat auch das eine Ursache. So, jetzt haben wir gesagt, das sind die, ist das südliche Breitmaulnashorn. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, wo die so beheimatet sind. Aber wenn irgendwas südlich heißt, stellt man sich ja die Frage, gibt es eigentlich auch nördlich oder genau, westlich oder östlich?
Es gibt auch die Unterart des nördlichen Breitmaulnashorns. Leider sind die faktisch in der Natur ausgestorben. Es gibt nur noch zwei Individuen und ja, deswegen haben wir hier die andere Unterart, eben das südliche.
Okay, also Lebensraum, südliches Afrika, Ostafrika, glaube ich, haben wir auch gelesen. Ja, jetzt hattest du schon gesagt, die brauchen größere Flächen, auf denen die beheimatet sind. Wie sieht es denn da für das südliche Breitmaulnashorn aus? Ne? Also wenn du sagst, das nördliche hat es im natürlichen Lebensraum jetzt nicht mehr so geschafft. Wie sieht es denn bei den südlichen aus? Ist es da etwas besser?
Bei den südlichen ist es etwas besser. Allerdings gelten sie mittlerweile auch leider schon als potenziell gefährdet auf der roten Liste, weil sie durch zum einen Lebensraumverlust, aber vor allem auch durch Wilderei leider sehr bedroht sind.
Diejenigen, die ihr hier habt, die drei, die stellen wir gleich noch etwas genauer vor, sind halt eine Nashorn-Unterart. Gibt es mehrere Unterarten bei Nashörnern? Oder?
Ja, es gibt insgesamt 5 Nashorn-Unterarten. Ja. Das sind einmal das südliche und nördliche Breitmaul-Nashorn, wie wir gerade angesprochen haben. Außerdem gibt es noch die Spitzmaulnashörner sowie die Panzernashörner, worunter auch das Java-Nashorn und das Sumatra-Nashorn fallen.
Okay, gibt es so kurze Beschreibungen, worin die sich genau unterscheiden? Weil also mir wäre es überhaupt gar nicht aufgefallen jetzt beim Draufgucken, wenn wir die drei hier so sehen.
Also die haben schon alles, was man so mit einem Nashorn assoziiert, aber so, dass ich kaum feststellen könnte, dass es irgendwie eine Unterart ist. Wie ist das bei den anderen?
Es gibt schon Unterschiede zwischen den Nashornarten. Die Spitzmaul-Nashörner sind ein gutes Stück kleiner und sie haben, wie der Name sagt, ein spitzes Maul mit einem Greiffortsatz an der Lippe. Panzernashörner kennt man vielleicht von einem sehr berühmten Gemälde und die haben quasi wie eine Rüstung an, sieht die Haut fast aus. Sie haben sehr große, sehr starre Platten am Körper sozusagen. Okay. Und die beiden Inselformen, also das Java- und das Sumatra-Nashorn, sind nochmal ein ganzes Stück kleiner, haben auch nur ein sehr, sehr kurzes Horn. Und die sind tatsächlich ein bisschen behaart. Die kommen eher im Dschungel vor. Und darauf sind sie auch angepasst.
Aber eure haben keine Haare. Also die sind ganz glatt.
Sie gelten als unbehaart, allerdings ein bisschen stoppeln haben sie auf dem ganzen Körper. Und an den Ohrrändern sowie an der Schwanzquaste haben sie auch längere Haare.
Ah, okay. Jetzt hast du mir gerade den Übergang relativ leicht gemacht, weil du sagtest, dass die eine Art deutlich kleiner ist. Lass uns mal auf eure drei Exemplare hier zu sprechen kommen, etwas genauer und dann mal so ein bisschen die Maße abchecken. Also Größe, Gewicht und sowas. Also damit man sich mal so ungefähr vorstellen kann, was bringt denn so ein Nashorn auf die Waage, beziehungsweise wie groß ist denn das überhaupt?
Also unsere Nashörner sind die größte Nashornart und die können von der Länge bis zu 3,8 Meter erreichen. In der Höhe, also vom Stockmaß, sagt man so bis ungefähr 1,90 Meter, also größer als der Durchschnittsmensch. Und Gewicht ist gerade bei den Männchen durchaus hoch anzusiedeln. Die Männchen können bis 2,5 Tonnen schwer werden, die Weibchen so 2 Tonnen. Wir reden also von einem kleinen Wagen auf 4 Beinen.
Ja, genau. Du sagtest gerade Unterschied im Gewicht. Ist das so ein Merkmal, woran man Männchen, Weibchen primär unterscheidet oder gibt es da noch andere Merkmale?
Das ist ein Merkmal, was man zu Rate ziehen kann. Ja, die Weibchen sind meistens ein Stückchen kleiner. Allerdings unterscheiden sie sich auch zum Beispiel in der Hornform. Die Weibchen haben im Normalfall ein recht schmales, sehr langes Horn, während die Männchen ein recht breites, stabiles, etwas kürzeres Horn haben. Und das sieht man bei unseren dreien auch ganz gut, diesen Unterschied.
Okay, dann lernen wir die drei doch jetzt an der Stelle schon mal etwas genauer kennen, weil es ist ja blöd, wenn wir nur von den dreien sprechen. Also die haben natürlich, wie die allermeisten Tiere bei euch, auch Namen. Also mit wem haben wir es denn zu tun?
Wir haben zu tun einmal mit Rimbo, das ist unser Nashornbulle, und mit seinen beiden Weibchen Tamu und Zera. Vom Alter her sind Rimbo und Zera 21 Jahre alt schon und Tamu ist 22 Jahre alt, also schon im mittleren Alter für Nashörner. Und die drei lassen sich eigentlich ganz gut auseinanderhalten. Rimbo ist wirklich sehr groß und hat, wie ich eben sagte, das typische Bullenhorn, recht kurz, sehr kompakt. Während vor allem Zera ein sehr langes und schmales Horn hat. Ja. Und was man bei ihr auch sehen kann, sie hat keine Schwanzquaste. Sie muss als Jungtier wohl mal einen Unfall gehabt haben und sie hat am Schwanz keine Haare mehr.
Ah, okay.
Und Tamu hat ein etwas kürzeres Horn als Zera, aber es ist auch deutlich schmaler als das von Rimbo. Also man kann sie eigentlich auch von Weitem echt gut auseinanderhalten.
Ist denn das Horn jetzt, wenn man sich mit Nashörnern beschäftigt, dann nochmal so, also dass man sagt, das ist so ein individuelles Merkmal, was sich irgendwie entwickelt, so wie jetzt bei uns Menschen vielleicht, ne? Also ich sehe, du hast nicht eine ganz so große Nase, ich habe eine riesengroße Nase. Könnte das auch, also ist das auch so ein...
Das ist, individuell ist das auch durchaus unterschiedlich, ja. Also unsere Tamu hat von Anfang an immer ein etwas kürzeres und breiteres Horn gehabt. Die sind ja sehr jung zu uns gekommen.
Ja.
Die Wuchsform ist schon unterschiedlich.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, mittleres Alter. Die Frage, die ich auch immer wieder stelle, was ist denn so Durchschnitt, also ne, wir sagen ja immer dabei, man kann halt nie genau sagen, wie alt so ein Tier wird, aber es gibt ja so Richtwerte, in denen die sich beschäftigen, also wie alt kann denn so ein Nashorn eigentlich werden?
Die können an sich in menschlicher Obhut um die 40 bis teilweise sogar 50 Jahre erreichen.
Okay, das ist natürlich auch einiges, ne? So, bevor wir auf die drei weiter eingehen, müssen wir aber hier noch den Block abschließen, wenn es so um allgemeine Dinge geht. Nämlich, wir sprechen ja auch immer gerne mal darüber, was die Tiere hier eigentlich so zu sich nehmen bzw. fressen in dem Fall. Also so ein Breitmaul-Nashorn, womit ist das denn glücklich?
Das ist hauptsächlich mit Heu glücklich. Im Sommer kriegen wir auch Gras, das wird jeden Tag frisch geschnitten für uns. Und mengenmäßig muss dann natürlich ganz schön was reingehen, wenn man 2 Tonnen versorgen will. An Heu sagen wir so Pi mal Daumen pro Tier um die 40 bis 50 Kilo pro Tag. Wobei Gras natürlich, wenn es frisch ist, schwerer ist. Da gehen wir so ungefähr von 100 Kilo wahrscheinlich aus.
Pro Tag?
Pro Tier pro Tag.
Gut, ich meine, was vorne reingeht, ne, muss ich ja dann auch am Ende irgendwie hinten wieder raus. Das ist dann euer Problem, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, muss man die länger sauber machen, die Anlage?
Ja, zum Glück machen sie immer nur auf eine Stelle. Nashörner markieren ihr Revier dadurch, dass sie gemeinsame Kotplätze haben. Deswegen machen sie netterweise nur auf eine Stelle von der Anlage. Aber es ist schon eine gute Menge, die wir wegräumen müssen, ja.
Lustigerweise stehen wir hier gerade an einem Standort, wo wir aufzeichnen, wo wir zum einen die Tiere sehen, zum anderen aber auch ein bisschen euer Arbeitswerkzeug. Und bei dem, was du gerade sagst, also die Schubkarre, die hier so in unmittelbarer Sichtweite steht, wirkt auch ein bisschen größer, oder?
Ja, also wir haben schon einen großen Aufwand an Mist und wir haben sogar für unsere Anlage und um Gras zu verteilen, haben wir sogar einen kleinen Radlader.
Ja.
Und den kriegen wir mit einer Portion Nashornkot am Tag, kriegen wir die Schaufel durchaus voll.
Aber wie gesagt, die fressen ja auch viel. Wobei da dann mal die Frage, teilen die sich das irgendwie ein oder sind das so Mahlzeitentiere, dass sie sagen, also morgens, mittags, abends und danach ist Schluss oder fressen die eher so dauerhaft über den Tag verteilt? Also anders formuliert, legt ihr die 100 Kilo irgendwo hin und sagt, so, das war's? Oder findet das auch irgendwie also gestaffelt statt?
Bei uns findet das in Etappen statt. Wir müssen ja im Zoo auch immer ein bisschen auf die Linie der Tiere achten. Wenn wir denen jetzt nur einmal am Tag die gesamte Portion geben würden, dann würden die auch einfach durchfressen. Und bei uns gibt es aktuell zum Frühstück Gras und abends im Stall dann nochmal eine Portion Heu. Im Winter füttern wir sogar 3-mal Heu.
Aber, Fleisch oder sowas fressen die gar nicht. Sind das reine Vegetarier quasi, die Rasenmäher?
Ja. Reine Pflanzenfresser, die gehen, wie du gerade sagtest, quer über die Savanne und mähen einmal drüber.
Ja, okay, da habt ihr wenigstens die Arbeit gespart, oder?
Das stimmt,
ja. Gut, du hattest gerade gesagt, wir kennen die Werte ja jetzt auch, 2,5 Tonnen und so. Das sind sehr, sehr große und aber auch schwere Tiere. Wenn man sie sich anguckt hier, wirken sie auch immer etwas behäbig, ja, ist das auch tatsächlich so? Ist das eher ein gemütliches Tier oder können die auch mal Gas geben und sind ein bisschen schneller unterwegs?
Die können ordentlich Gas geben. Sie gehören tatsächlich auch zu den Fluchttieren, auch wenn sie groß und beeindruckend aussehen. In der Flucht bzw. im Galopp reden wir von bis zu 40 Stundenkilometern. Und wenn eine Gruppe in der Wanderung ist, also von A nach B möchte, dann haben sie auch einen federnden Trab. Die haben im Grunde Schrittfolgen wie ein Pferd.
Ja.
Und da sind sie so mit 15 bis 30 Kilometer dann oder km/h sind sie dann ausdauernd unterwegs. Es sieht auch sehr hübsch aus, wenn sie das machen.
Obwohl sie ja auch so kurze, also relativ kurze Beine haben, oder?
Ja. Also die haben, wenn die traben, haben die eine Schwebephase, da wird jedes Dressurpferd neidisch.
Und das bei der Figur. Nochmal aber auf diesen Punkt, was Gemütlichkeit angeht. Du hast gesagt, klar, Fluchttiere, trotzdem machen sie einen gemütlichen Eindruck. Sind Nashörner, ja, wie soll ich mal sagen, von ihrem Gemüt her eher geduldig, ruhig oder ist das auch eher wieder so eine Individuenfrage?
Es ist ein bisschen Individuenfrage. An sich sind Breitmaulnashörner sehr soziale Tiere und dadurch in der Herde eben auch durchaus ruhig. Wir haben aber eine kleine Zicke bei uns in der Truppe. Unsere Zera heißt wie nach einem Land vor unserer Zeit das Dreihorn. Dementsprechend zickig ist sie auch. Sie regt sich sehr schnell auf und sie ist auch total schnell aufgeregt, wenn wir mal fremde Leute mit im Stall haben oder mal ein Handwerker kommt. Das ist dann individuell schon unterschiedlich.
So, So, Hanna, dann wollen wir jetzt noch mal genau auf eure drei Nashörner gucken. Rimbo, Tamu und Cera. Wir haben jetzt gerade schon mal über Gewicht, Größe und so weiter gesprochen. Aber trotzdem, wenn ich da mir die dreimal so angucke, ich könnte jetzt nicht sagen, wer ist. Also wahrscheinlich der Bulle schon, das haben wir ja jetzt aufgelöst. Aber trotzdem, am Ende sehen sie sich ein bisschen ähnlich. Das ist bei vielen Tieren so. Ihr könnt die natürlich hervorragend unterscheiden. Und wie genau macht ihr das? Also gibt es da neben den Dingen wie Horn und Größe oder so, gibt es andere Unterscheidungsmerkmale für euch?
Also es ist wirklich hauptsächlich das Horn, was man so als bestes Unterscheidungsmerkmal nehmen kann. Wie gesagt, Cera hat das längste und bei Rimbo sehr kurz und breit. Und wie gesagt, Cera hat keine Schwanzquaste, also keine Haare am Schwanz. Aber ansonsten, ja, wir gehen wirklich hauptsächlich nach Aussehen.
Sprechen wir mal über den Charakter der einzelnen Tiere. Du hast gesagt, Cera ist eine kleine Zicke, regt sich schnell auf. Da stelle ich mir die Frage, wie regt sich ein Nashorn auf?
Ein Nashorn regt sich insofern auf, dass sie anfängt zu schnauben, dass sie in ihrem Stall hin und her trabt, ganz unruhig ist, sich teilweise so richtig rumwirft und auch mit dem Horn mal droht, so nach dem Motto, bevor mir irgendwas passiert, dann sorge ich lieber dafür, dass der andere Angst vor mir hat.
Ja, ja.
Also die macht da durchaus beeindruckendes Theater, wenn ihr was nicht gefällt. Unsere anderen beiden sind deutlich ruhiger. Also vor allem Tamu ist wirklich sehr, sehr ruhiges Tier. Man könnte fast sagen Schlaftablette. Also ja, auch manchmal, wenn wir die abends reinholen, bleibt sie erstmal in ihrem Schieber stehen und guckt erstmal eine ganze Weile und überlegt, ob sie wirklich rein möchte oder nicht. Also die ist wirklich sehr, sehr ruhig unterwegs. Und unser Bulle ist auch ein totales Herzchen. Der ist total lieb mit uns und leider auch viel zu nett zu seinen Weibchen. Eigentlich sollte der Nashornbulle die Hosen anhaben. Ist bei uns nicht so.
Ah, okay. Gut, hört ja keiner. Wir sind ja unter uns.
Genau.
Ne? Genau, kriegt ja keiner mit. Wenn Cera jetzt ein bisschen aufgeregt, hektisch oder schlecht gelaunt ist, ist ja die Frage, wie hört das auf? Also habt ihr Möglichkeiten, mit den Tieren zu interagieren, um sie irgendwie zu beruhigen oder zu animieren? Wie sieht das so aus? Also wir sagen ja hier im Podcast immer wieder, wir reden grundsätzlich hier über wilde Tiere und nicht über Kuscheltiere, mit denen man quasi ganz eng miteinander interagiert. Aber ihr habt dann natürlich die Erfahrung, wie läuft sowas?
Wir schauen natürlich, wie sehr regen sie sich jetzt wirklich auf. Also wir müssen gucken, wenn wir Handwerker oder teilweise auch Dreharbeiten im Stall haben, müssen wir halt wirklich gucken, was ist vertretbar, wie sehr hat sie wirklich Stress dabei. Und dann haben wir auch schon Sachen abgebrochen und gesagt, nee, wir gehen jetzt hier raus, das ist gerade zu viel Stress für das Tier. Ansonsten kann man versuchen, über Stimme ein bisschen auf sie einzuwirken, dass man halt selber ganz ruhig und sagt, hey Maus, alles gut, ne? Wird gleich wieder besser. Ansonsten, Futter beruhigt auch ganz gerne mal, aber wenn man den Störfaktor, sag ich mal, nicht wegräumen kann, ist es schwierig.
Ja, auch nochmal eine interessante Frage dazu. Also du sagst, das Stimme beruhigt und so. Haben die drei irgendwie, also die erkennen euch oder seid ihr nur der stupide Futtergeber? Besteht da schon irgendwie ein Band?
Ja, das auf jeden Fall. Also die erkennen uns schon. Die wissen auch ganz genau, wer arbeitet hier im Normalfall und wer nicht. Fremde Leute bringen immer fremde Gerüche mit. Selbst wenn es ein Pfleger aus einem anderen Bereich ist, der riecht dann vielleicht nach Löwe oder nach Giraffe. Das kann für die schon ungewöhnlich sein. Und sie erkennen uns viel an der Stimme oder wie wir uns halt anhören. Ich sag mal, bei mir klimpert immer der Schlüssel so ein bisschen oder die Schrittfolge. Das hört sich ja alles unterschiedlich an. Daran erkennen die uns hauptsächlich. Und wir haben auch schon gemerkt, gerade die Leute, die mit ihnen trainieren. Ich mache das zum Beispiel bei unserem Bullen. Wenn ich in Urlaub war oder ich hatte mal einen längeren Krankenschein, hat man den Eindruck, die freuen sich, wenn man wieder da ist.
Ah, okay. Woran kann man das festmachen?
Die haben Begrüßungslaute untereinander. Das ist so ein Pusten, was sie untereinander auch machen, wenn sie sich begrüßen. Und das erste Mal, wie ich wieder da war und nach ihm gerufen habe auf der Anlage, ist er tatsächlich zu mir gekommen mit ganz gespitzten Ohren und hat auf dem Weg zu mir halt diesen Laut gemacht. Das war schon sehr niedlich.
Das ist cool, ja. Können wir im Grunde zum nächsten rübergehen, ne? Also Ihr macht mit den Nashörnern Medical Training, das macht ihr hier mit ganz vielen Tieren, aber mit den Nashörnern macht ihr das auch. Jetzt ist klar, ne, es gibt Tiere, da geht es nicht ganz so gut. Also beim Löwen oder sonst was, da findet halt eben wenig direkte Interaktion statt. Aber wie sieht das bei den Nashörnern aus in Sachen Medical Training?
Wir sind bei den Nashörnern auch immer im sogenannten geschützten Kontakt. Wir haben im Stall so große Pöller, die einen gewissen Abstand haben, wo die Nashörner nicht besonders weit durchkommen und wir uns aber so ein bisschen zu ihnen in den Stall beugen können. Und die Nashörner haben gelernt, dass sie sich vorne an diesen Pöllern zu unserem Pflegergang dann hinstellen. Sie zeigen uns beide Seiten. Wir können sie ganz viel anfassen am ganzen Körper. Sie geben uns die Füße. Man kann sich die Ohren, Augen, Nase, alles angucken.
Du hast gesagt Fluchttier, da muss ich einmal so reingrätschen. Ne? Muss man dann auch so ein Anfassen wirklich intensiv üben oder war das eher eine leichtere Aufgabe, weil die das vielleicht gar nicht ganz so unangenehm finden?
Man muss es natürlich üben, aber die Nashörner finden das tatsächlich gar nicht so schlecht. Du sagtest vorhin einmal, die haben ja recht kurze Beine. Die können sich zum Beispiel selber an ganz vielen Stellen gar nicht kratzen. Ja. Und wenn dann ein Mensch kommt und einen mal hinterm Ohr oder so vorne an der Brust so ein bisschen krault und kratzt, finden die das tatsächlich gar nicht so schlecht.
Stimmt, dann ist man gleich der Held, ne?
Ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns nochmal aufs Medical Training zurückkommen. Also
sie stationieren sich eben, also sie zeigen uns auf beiden Seiten die Breitseite.
Ja.
Sie können auch, dass sie sich ganz frontal zu uns stellen sollen, dass man also die Vorderseite der Nase kontrollieren kann. Das mit dem Anfassen ist natürlich ganz wichtig, wenn sie mal eine Schramme haben, irgendwo eine Verletzung oder einen Stich, dass man sich das angucken kann. Unsere eine Kuh hat zum Beispiel total Probleme aktuell mit Insektenstichen und die genießt das total, wenn wir sie dann mit Heilerde ein bisschen behandeln können. Und sowas ist natürlich immer toll, wenn man halt an das Tier dran kann, auch teilweise mit einem Tierarzt, ohne dass man es dafür in Narkose legen muss.
Ja, genau, das ist ja ganz, das haben wir hier schon mehrfach berichtet. Jetzt kommen wir nochmal zu so einer Sache. Ne? Also häufig, so habe ich gelernt, gehört ja zur Routineuntersuchung halt eben auch mal der Blick ins Maul. Das ist ja jetzt bei so einem großen Tier halt eben auch nicht immer so ganz einfach. Wie läuft es damit? Geht das auch irgendwie auf Kommando im Zuge des Trainings?
Der Rimbo kann das tatsächlich. Der ist zu uns gekommen aus einem Zoo in Frankreich, wo sie das mit ihm eintrainiert haben. Unsere beiden Mädels sind da noch im Aufbau und man fängt das halt mit Futter an. Man gibt ihnen was aus der Hand und wenn sie das Maul dann aufmachen, um das Futter zu nehmen, bestätigt man das mit einem Kommando und darüber baut man das auf. Unser Bulle kann es, wie gesagt, schon und es sieht auch sehr, ja, ich sag mal, ulkig aus, wenn er das macht, weil die Lippen machen wirklich einen ganz großen Teil vom eigentlichen Maul aus. Und da ist erstmal ein gutes Stück, ich sag mal so 15 cm, wo erstmal nur Lippe kommt, bis man dann ganz weit hinten noch ein paar Backenzähne sehen kann. Und das ist schon ein bisschen urig, wenn er das Maul aufmacht.
Ich hätte, glaube ich, auch eher ein bisschen Angst. Ne? Also das, da guckt man ja schon in eine ziemlich große Öffnung, glaube ich. Ne?
Ja, beißen ist aber halt schwierig, weil sie ja vorne keine Zähne haben.
Genau. Jetzt haben wir über Medical Training gesprochen. Daran schließt natürlich die Frage an, wie sind denn Nashörner so, was das Lernen geht, drauf? Also Tiere, die relativ schnell lernen oder geht so?
Geht so, ist ganz gut ausgedrückt, würde ich sagen. Also sie machen manche Sachen lieber als andere. Also sowas wie Fußgeben finden sie immer nicht ganz so toll. Vor allem, dass man das dann ein bisschen länger machen soll, weil man will ja auch was sehen, wenn man sich den Fuß geben lässt. Gerade unsere Zera, weil die eben so stressanfällig ist, ist ein bisschen schwieriger im Training. Weil die sofort bei jedem Geräusch abgelenkt ist und gucken will, was da los ist. Und beim Training möchte man ja möglichst ruhig stehendes Tier eigentlich haben.
Das ist richtig. Lernen die denn irgendwie alle drei so auf gleichem Niveau? Oder fällt schon auf, der eine ist der Klassenprimus, der andere ist der Flegel?
Also unser Bulle ist auf jeden Fall der Streber.
Ja, okay.
Der kommt wirklich gerne und macht das Training auch gerne mit. Natürlich vor allem, weil es dafür Streicheleinheiten und hinterher eine Belohnung mit Leckerchen gibt. Und die beiden Mädels sind dann nicht ganz so motiviert, aber sie kommen halt schon gerne und genießen den Kontakt mit uns auch ein bisschen.
Dann kommen wir einmal zu den Sinnen der Nashörner. Ne? Wie sieht denn das aus hier mit Sehen, Hören, Riechen? Also das fragen wir ja auch gerne mal nach, weil verschiedene Tiere haben da ja besondere Talente. Wie ist das bei den Nashörnern?
Nashörner können richtig schlecht sehen. Die sind extrem kurzsichtig. Man sagt, die können so um die 20 Meter weit noch gut gucken und danach wird es richtig schwierig.
Mhm. Das ist auch deutlich weniger, als man meint, ne?
Ja, deutlich. Und gerade für ein Fluchttier auch eigentlich ungewöhnlich, dass sie schlecht gucken können. Man kann das an der Anatomie aber immer ganz gut ableiten. Die Nashörner haben sehr große Nase, sehr große Ohren. Kann man sich denken, die können wahrscheinlich besser riechen und hören, als mit ihren kleinen Augen irgendwas gut sehen. Und das merken wir bei unseren Tieren auch ganz deutlich. Die gehen immer erstmal auf Geruch, ob irgendwas ungewöhnlich ist. Und danach wird drauf gehört, ob es sich auch noch ungewöhnlich irgendwie anhört. Und erst dann geht man mal näher dran und guckt vielleicht, ob man das erkennen kann.
Okay, also ist also Geruch auch der eher wichtige Sinn für die Nashörner?
Auf jeden Fall. Also der Geruchssinn ist das, auf das sie sich am meisten verlassen.
Merkt man denn das schlechte Sehen irgendwie so im Alltag? Also oder bewegen sie sich deshalb vielleicht auch etwas langsamer, weil sie nicht so weit schauen können? Oder ist das jetzt zu viel interpretiert?
Tatsächlich bewegen sie sich oft sogar etwas schneller, weil sie schlecht gucken können. Ah, okay. Wenn sie nämlich den Eindruck haben, da hinten ist irgendwas komisch, wird erstmal ein Scheinangriff gemacht und darauf zugestürmt und möglichst imposant ausgesehen. Und dann guckt man sich mal näher an, was das ist, wenn man es auf die Entfernung halt nicht riechen oder gut hören konnte.
So, dann kommen wir natürlich auch noch zu dem, was dem Nashorn am Ende auch den Namen gibt, nämlich das eigentliche Horn. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Hanna. Wenn man mal so genau hinguckt, ne, Nashörner haben ja nicht nur ein Horn, sondern eigentlich könnte man fast sagen zwei, oder?
Ja, genau. Die Nashörner haben zwei Hörner. Das vordere ist dabei immer deutlich länger als das hintere. Das fängt bei Jungtieren auch eher an zu wachsen. Und das Horn besteht aus Keratin, wie unsere Fingernägel oder Haare. Es besteht nicht aus Haaren, wie man manchmal liest, sondern einfach nur aus dem gleichen Material. Und es hat eine faserige Struktur, das sieht man bei unseren auch manchmal. Gerade Tamu schubbert ganz gerne mal mit ihrem Horn irgendwo dran. Dann spaltet sich das so ein bisschen auf. Und es wächst ein Leben lang nach. Je älter sie werden, desto langsamer wird das Wachstum auch. Und was dabei auch noch ganz interessant ist, das Horn ist nur in der untersten Hautschicht verankert. Es hat keine Verankerung noch mit im Knochen, was man zum Beispiel bei Antilopen, also normalen Hornträgern, hätte. Und bei unseren Kühen kann man das auch tatsächlich sehen im Training, wenn man so ein bisschen an dem Horn wackelt. Die Basis bewegt sich ein bisschen. Und das ist gerade, wenn sie mal damit kämpfen, ist das natürlich sinnvoll, dass es sich ein bisschen bewegt, ein bisschen nachgibt, dass man sozusagen einen kleinen Puffer dadurch hat.
Wenn man jetzt sagt, ist irgendwie wie bei uns Haare und Fingernägel, also was das Material angeht, muss es dann auch gepflegt werden? Also wir sollten ja, sind ja tunlichst dazu angehalten, sowohl Haare wie auch Fingernägel regelmäßig zu pflegen. Sind da bei euch auch irgendwelche Aufgaben?
Braucht man in dem Sinne nicht, nein.
Okay, dann vielleicht zu dem Themenkomplex nochmal die Frage, ne? Das Nashorn, also man kann es sich, glaube ich, auch erschließen, aber wofür brauchen sie es eigentlich? Ne? Also du hast gesagt, Angriff, also als Waffe, haben wir gerade drüber gesprochen, aber wofür nutzen sie es denn sonst noch so?
Also als Waffe eben auch zur Verteidigung gegenüber Fressfeinden, also sowas wie ein Löwe begegnet einem Nashorn ja durchaus mal. Und wenn es da um die Verteidigung der Jungtiere geht, wird das Horn eben auch durchaus eingesetzt. Zum Imponieren natürlich auch bei Artgenossen. Und wenn sie durch Gestrüpp oder sowas durch müssen, dann geht das Horn natürlich auch vorne weg und durchbricht dann den Busch sozusagen.
Ja, wunderbar. Sieht auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus. Imponieren also wahrscheinlich auch bei Männlein, Weiblein, oder? Also sucht sich das Weiblein vielleicht das Männlein nach dem Hörnchen aus?
Das auch, ja. Das Männchen kommt generell bei Nashörnern immer zu einer Weibchenherde dazu und muss dann dem Weibchen auch erstmal zeigen, dass es wirklich ein würdiger Kandidat für Nachwuchs ist. Und da muss das Männchen eben sich beweisen, auch teilweise durch Hornstöße und eben zeigen, hör mal, ich bin mindestens genauso stark wie das Weibchen oder sogar stärker. Und das finden die Nashornweibchen dann natürlich auch gut.
Dann lass uns zum Abschluss dieser spannenden Folge über eure drei Nashörner noch einmal auf das Thema ja, Bedrohungslage eingehen. Ne? Also wir reden ja hier immer auch mit euren Kolleginnen und Kollegen häufig darüber, wie da so eine Bedrohungslage aussieht. Und welche Rolle spielt da ein Nashorn, wenn's, also bei dem Themenkomplex bedrohte Tierart?
Nashörner sind leider sehr bedroht. Gerade die Inselformen sind auch stark vom Aussterben bedroht. Und wie wir eben gesagt haben, die nördlichen Breitmaul-Nashörner gibt es in freier Wildbahn gar nicht mehr. Unsere südlichen nehmen die Bestände leider auch wieder ab, weil sie leider für das Horn gewildert werden. Das Horn wird in der asiatischen Medizin, also in der traditionellen, als Heilmittel und Aphrodisiakum gehandelt. Teilweise sind die Preise höher als der Goldpreis. Und dafür werden leider Nashörner in freier Wildbahn getötet.
Wir reden ja dann auch immer, wenn wir über Bedrohungslagen reden, ein bisschen über Schutzmaßnahmen. Gibt es für die Nashörner irgendwie Programme, Projekte, wo die in den Fokus gerückt werden und wo man ein bisschen was für den Schutz tut?
Ja, die gibt es zum Glück und die werden auch immer wichtiger. In Reservaten und Nationalparks gibt es speziell dafür ausgebildete Ranger, die zum Schutz der Nashörner angestellt sind. Und es gibt auch verschiedene Projekte, sogar fürs nördliche Breitmaul-Nashorn mit Embryos der verbleibenden Tiere, zu versuchen, die Art vielleicht sogar wieder ja, neu ins Leben zu rufen, sag ich mal.
Hanna, das war super spannend bisher, aber bevor wir jetzt völlig zum Ende kommen, das habe ich mir auch bis zum Schluss aufgespart, ne, jetzt kommen wir schon extra hier zur Podcast-Aufzeichnung und am Ende gucke ich mir jetzt die drei Nashörner an und denke mir, warum sind denn die so schmutzig? Seid ihr nicht dazu gekommen, die einmal rauszuputzen oder können die einfach sich nicht sauber halten?
Damit putzen sie sich sozusagen selber raus. Also sie haben quasi ihren Sonntagsanzug ausgepackt für uns.
Ah, okay.
Sie baden eben sehr gerne in Matsch und Schlamm als Schutz vor Insekten und zur Hautpflege. Und es ist auch ein Faktor, dass sie sich eben wohlfühlen. Also das ist für die, wie dass wir uns abends aufs Sofa oder in eine Badewanne legen können, so freuen die sich auf ihr Schlammbad. Und jetzt gerade im Sommer machen sie das auch sehr regelmäßig, um sich eben vor Sonne und Insekten zu schützen.
Ja. Und ihr schrubbt da auch nichts runter oder so, sondern oder muss man dann ab und zu mal doch gucken, der Dreck von gestern muss weg, damit sie heute nochmal Schlamm baden können?
Nee, die Schicht bleibt drauf, beziehungsweise sie verlieren die dann auch von selber, wenn das trocken wird. Das dürfen wir dann im Stall wieder wegfegen und den nächsten Tag geht es dann mit der nächsten Schicht direkt weiter.
So, dann jetzt zum Abschluss noch einmal den Rotstift rausgeholt und in den Kalender der 21. September markiert. Denn Hanna, was haben wir da?
Da feiern wir hier in der Zoom-Erlebniswelt den Welttag des Nashorns. Es dreht sich an dem Tag halt alles um unsere Nashörner und es gibt ganz viel Aktionen rund um und für das Nashorn. Unter anderem wird es bei uns einen Blick hinter die Kulissen geben, aber auch außenrum gibt es ganz viel an Ständen und Informationen.
Genau, und man kann mit euch Tierpflegern ins Gespräch kommen, auch an dem Tag. Da sofort die Frage, bist du auch da?
Ja, ich bin auch da und also, stehe Rede und Antwort.
Das heißt, alle Fragen, die ich vergessen habe, können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne dann der Hanna noch stellen am 21. September beim Welttag der Nashörner hier in der Zoom-Erlebniswelt. Hanna, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und für die interessanten Einblicke und die genaue Vorstellung eurer drei Nashörner hier. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal, wenn Sie natürlich vorher noch auf unsere Homepage geguckt haben, www.zoom-erlebniswelt.de. Bis dahin.